Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Also ich sag euch mal eins. Sven schreibt mir seit 2 Tagen WhatsApp-Nachrichten. Das ist so ein krasses Buch, bereite dich drauf vor, sei gewappnet. Und jetzt hat er das hier vor sich liegen und umgedreht.
Ja, ich drehe es jetzt mal
um. Damit man es nicht sieht. Brennende Himmel von Mattia Insolja. Nie gehört.
Ich bis vor kurzem auch nicht. Und ich hatte das schon ganz lange nicht mehr, dass ich so ein Buch hatte, das ich wirklich unbedingt immer weiterlesen wollte. Also selbst wenn wir zum Beispiel so gerade so kochen und so kurz vorm Servieren sind so. Und,
ja.
Und es heißt dann so, ja, das muss jetzt noch eine Weile kurz, wenn es aus dem Ofen kommt, abkühlen so. Dass ich dann gesagt habe, alles klar, dann kann ich ja noch ein bisschen lesen. Und wenn es nur 5 Minuten sind, egal.
Das hatte ich zuletzt bei Gut gegen Nordwind, damit der Name Gut gegen Nordwind auch mal fällt.
Genau.
Ich habe übrigens das neue Gladtauer, das mache ich.
Vielleicht können wir auch erstmal in aller Ruhe Hallo sagen.
Hallo.
Hi ihr Lieben, ja. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast, ein Buch, ein Bier.
Ja, Bier haben wir schon, das zweite sogar schon.
Ja.
Und Why January haben wir uns dagegen entschieden.
Ja, absolut.
Ja.
Das ist alles albern.
Hast du auch das Gefühl, dass das so richtig wie so eine Kampagne ist gerade?
Ja, ja.
Dass man so zugeschissen
wird. Jeder Schluck Alkohol ist tödlich und so.
Ja.
Lese ich permanent.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viele Beiträge es da jetzt schon gab.
Was macht das mit dir?
Mit mir?
Ja.
Ist das völlig wurscht.
Warum ich kein Alkohol mehr trinke? Top 10 in der Bestsellerliste.
Ja?
Eine Abrechnung mit dem Alkohol.
Ja.
Vom Marketing über die Gesundheit zu allem.
Ich habe neulich gehört, ich glaube, hatte ich das neulich nicht schon mal erzählt in der letzten Ausgabe? Ich habe im Radio gehört, eine Kollegin hat irgendwie eine Reportage gemacht über Frauen und Alkohol.
Ja.
Weil sie irgendwie festgestellt haben, dass vor allem Frauen, das hat irgendwie eine Untersuchung ergeben, sind diejenigen, die am ehesten riskant viel trinken oder deren Alkoholkonsum schon riskant zu nennen ist.
Ja.
Ne? Also, ja, weil die harter Job und so kommen nach Hause und dann erstmal, keine Ahnung, zum Runterkommen. Genau. Zum Runterkommen erstmal eine Flasche Wein, so ungefähr.
Ja. Ja.
Und da hieß es, in diesem Radiobeitrag hieß es, selbst täglich ein Glas Wein ist riskanter Alkoholkonsum.
Ja. Ist wie 10 Zigaretten.
Auch noch.
Also, es hebt das Krebsrisiko um das Vielfache.
Ja, richtig. 20% oder so, glaube
ich. Ich mochte diesen Professor sehr gern, der damals gesagt hat, ein Glas Rotwein ist gut für die Gesundheit.
Ja, ja, genau.
Den möchte ich gerne wieder hören.
Das wird, das wird ja alles entzaubert gerade. Ist gut fürs Herz. Rotwein ist gut fürs Herz.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja, ja. Und mit diesen ganzen Mythen, die haben sie da auch alle abgeräumt.
Ja, ja. Ist alles vorbei.
Ja, ja, richtig. Ey, wie kann man so in so eine Folge einsteigen? Jetzt, ich meine,
ja, verstehe ich auch.
Ja, du hast
nicht.
Jetzt die ganze Stimmung kaputt gemacht.
Nee, ich glaube, die machst du gleich kaputt. Weil du schreibst mir, wie heftig dein Buch ist. Meistens übrigens auch heftig. Marseille 1940. Kann man ja schon sich denken.
Kann man sich ja schon denken, was da abgeht. Ja, ja, ich weiß, so in etwa viele kulturschaffende Künstler sind ja nach Marseille gekommen, um von da aus rüber zu machen.
Vollkommen richtig.
Ja,
nach Amerika, nach Portugal oder von Portugal dann weiter nach Amerika zu kommen. Darum geht es auch. Und es hat mich so ein bisschen an dein Buch Ascona erinnert.
Ja,
teilweise.
Stimmt. Ja, kann ich verstehen.
Also das geht auch in Teilen ein bisschen in diese Richtung. Aber
weil Marseille ja viel größer ist. Ne?
Ja,
ist ja eine Riesenstadt.
Und die Lage ist also absolut dramatisch gewesen natürlich. Ja. Ne? 1940 wissen wir alle, was passiert ist. Das Buch hat mich komplett in seinen Bann gezogen.
Ja.
Ich hätte das gar nicht so gedacht. Erst, also ich lese auch gar nicht so Sachbücher und so geschichtliche Sachbücher. Sollte man öfter tun. Also wenn die so sind wie dieses, bin ich ein großer Verfechter
davon.
Ach so,
das ist ein Sachbuch jetzt.
Das ist ein Sachbuch. Das
Alles
ist
eine
klar. wahre Geschichte.
Ja, verstehe. Ja.
Und auch die Hauptperson, von der ich noch nie was gehört habe, Vernon Fry heißt der, ein amerikanischer Journalist, von dem habe ich noch nie etwas gehört. Und der Uwe Wittstock ist ja eine Legende quasi im Journalismus und in der Verlagsbranche. Der sagt, man darf diesen Mann nicht vergessen und man hat ihn vergessen. Und er hat halt diese Geschichte von dem aufgeschrieben mit unzähligen Tagebucheinträgen, was alles niedergeschrieben wurde in dieser Zeit. Alle großen Namen aus dieser Zeit kommen eigentlich in diesem Buch vor. Und es waren wahnsinnig viele damals in Marseille im Exil.
Ja.
Genial, das Buch. Genial. Kann ich jetzt schon mal sagen. Genial.
Ja.
Und dann, ich bin ja auch ab und zu in Marseille. Und als ich dieses Cover gesehen habe, dieses Gebäude steht dann noch genau so, wie es auf dem Cover hier zu sehen ist.
Das Restaurant Basso, oder?
Ja, nur die Yachten, die da liegen, sind heute moderner.
Ich habe mich trotzdem entschieden, dass du heute am besten anfängst, weil ich glaube, deins ist sehr interessant und sehr spannend.
Ja.
Und meins dagegen ist wirklich, ist schon echt extrem, also ist sehr düster.
Ja.
Und trotzdem, als ich das angefangen hatte zu lesen, mich hat das so gepackt, das ist echt eine harte Nummer, das Buch.
Okay. Ich bin echt gespannt.
Also für mich, also dieses Buch ist für mich mit das Härteste, was ich seit langem gelesen habe.
Oh. Sagt ein Stephen King-Fan.
Ja, da wollte ich nämlich gerade reingrätschen, bevor du das sagst. Also diese ganzen Stephen King-Geschichten, so Shining, die haben neulich zum Beispiel Shining nochmal wieder gesehen.
Aha.
Ich weiß gar nicht warum, aber wir haben es einfach nochmal gesehen und American Psycho auch.
Ach, echt?
Ich glaube, das Buch hat mich dazu inspiriert, dass ich gesagt habe, komm, lass doch mal gucken.
Ja.
Aber Brennende Himmel, das handelt vom wahren Leben.
Okay.
Und das macht es so schlimm.
Ja. Weil wir ja beide Medienmenschen sind, übernehme ich mal diesen Elfmeter von dir. Um das wahre Leben geht es auch in meinem Buch.
Ich bin sehr gespannt, weil ich liebe ja solche Geschichten. Du denkst ja immer,
ja.
1940, so Zweiter Weltkrieg,
hat man
schon,
da alles drüber gehört,
ja,
und alles erzählt.
Ja.
Und wahrscheinlich hat man das auch irgendwo erzählt, aber nie so kompakt.
Richtig.
Und garantiert nicht so geil wie in diesem Buch.
Ja.
Ich erzähle erstmal, Uwe Wittstock ist der Autor. Uwe Wittstock war damals bei der FAZ in der Literaturabteilung, als Marcel Reich-Ranicki noch da war und die geleitet hat.
Ja.
Er war da bei mehreren Verlagen, er war Journalist, hat die Literatur im Fokus geleitet und war immer so fast 10 Jahre irgendwo, hat sehr großes Renommee. Ich würde immer sagen, der ist Historiker, der Mann, sonst kannst du das kaum schreiben. Seit 2018 ist er freischaffender Schriftsteller und hat vor einigen Jahren schon mal das Buch Februar 1933 geschrieben.
Ja.
Und da ging es darum, wie innerhalb kürzester Zeit mit der Machtergreifung von Hitler damals alle Demokraten, Linken, Intellektuellen, Menschen, die den Mund aufgemacht haben, verbannt worden sind oder verjagt worden.
Ja, oder im Gefängnis waren. Halt, ne?
Oder im Gefängnis
in Berlin.
Waren. Genau. Das hat damals schon für großes Aufsehen gesorgt. Und jetzt hat er dieses Buch Marseille 1940 geschrieben. Und das geht eigentlich darum, dass auch mit Hitlers Machtergreifung 1933 viele Intellektuelle und viele Schriftsteller vor allem geflüchtet sind. Und Maler auch. Einer der ersten war ja Thomas Mann damals. Der ist ja direkt nach Amerika gegangen.
Ja.
Nicht aber seine Familie. Heinrich Mann, Golo Mann. Alle sind irgendwann in Südfrankreich gelandet, weil es noch für eine lange Zeit, das Schöne an diesem Buch ist übrigens, dass vorne eine Karte drin ist, wo man sehen kann, was war damals die unbesetzte Zone in Frankreich und was die besetzte. Die Nazis sind eingefallen in Frankreich, sind wahnsinnig schnell vorangekommen mit ihren Panzern und haben eigentlich das ganze Land eingenommen. Marshal Pétain war damals ein Hitlergetreuer, der das Land regiert hat. Dadurch spielte dem natürlich viel, viel zu. Es gab dann einen Waffenstillstand 1940 und durch diese Grenze blieb dann ein Teil von Frankreich unbesetzt.
Unbesetzt,
genau.
Ja.
Aber durch den Pétain, der ein Nazi-Freund war, ging es den Menschen dann natürlich auch nicht wirklich viel besser. Also wenn man das so liest, wer alles geflüchtet ist, Franz Werfel zusammen mit seiner Frau hat da gelebt, Hannah Arendt hat da gelebt, Leon Furchtwanger hat da gelebt, Walter Benjamin hat da gelebt.
Alle in Marseille.
Alle in Marseille. Weil sie dahin geflüchtet sind oder nach Südfrankreich.
Ja.
Die waren teilweise auch noch verteilt, so ein bisschen nach Provence, aber Marseille war natürlich so der Fixpunkt. Dieses Buch fängt an mit, also es geht um den Journalisten, 28-jähriger Amerikaner.
Ja.
Valerian Fry heißt der. Wenn man sich mit dem ein bisschen beschäftigt, den hat es wirklich gegeben. Der ist tatsächlich ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also ich kann den Uwe Wittstock schon verstehen, dass er dem so ein Zeichen setzen will. Und der war eigentlich Ende 30er Jahre, war der in Berlin. Da waren schon die Nazis, haben schon regiert. Und er hat Auseinandersetzungen zwischen den Nazis gesehen, wie sie Juden deportiert haben.
Ja.
Er geht dann nach New York, der Vernon Fry, und er gründet eine Gesellschaft.
Ich habe den Vornamen immer noch nicht verstanden. Wie heißt der?
Varian. V-A-R-I-A-N. Varian. Habe ich noch nie gehört, den Namen?
Vielleicht so lettische Vorfahren, so russische Vorfahren, kann das sein? Varian?
Möglich.
Varian Fry. Alles klar, ja. Varian Fry.
Varian Fry,
ja,
heißt der Mann. Varian Fry. Geht zurück nach New York.
Ja.
Und sagt, es wird Krieg geben in Europa. Das ist für mich vollkommen klar. Erzählt von seinen Eindrücken und gründet mit ein paar reichen Amerikanern zusammen eine Gesellschaft, um die Intellektuellen des Landes zu retten. Mhm. Geflüchtete Deutsche, Franzosen, die intellektuelle Oberschicht, Autoren und so, die ja in diesen Jahren auch schon geflüchtet sind und viele eben sind nach Südfrankreich gegangen.
Ja, und die halt auch das Problem hatten, wurden nicht mehr veröffentlicht, ne?
Genau, in Deutschland wurden sie nicht veröffentlicht. Genau, genau. Ich habe das dann auch in der Recherche rausgefunden, weil das steht nicht in dem Buch. Wer entscheidet denn? Also wer sagt, diese Menschen müssen gerettet werden und andere nicht? Und es heißt, dass Thomas Mann eine Riesenrolle dabei gespielt haben soll. Thomas Mann hat sehr viele, erstmal natürlich seine Familie, seinen Bruder, seinen Sohn, die ja alle erstmal in Europa geblieben sind. Er hat diese Liste gemacht und dann wurde er wohl von sehr vielen Intellektuellen angeschrieben. Es hat sich herumgesprochen.
Ja.
Und die sind halt mit auf dieser Liste gelandet. Also so Leute wie Franz Werfel und so weiter. Und er fliegt halt nach Marseille, checkt in ein Hotel ein. Das möchte ich einmal kurz vorlesen, wie er da lebt. Es spricht sich natürlich wahnsinnig schnell rum, dass er derjenige ist, der die außer Landes bringen kann. Also man muss sich vorstellen, die Nazis rücken weiter vor, die Stimmung in Frankreich ist katastrophal.
Ja.
Was sehr skurril ist in diesem Buch, das habe ich auch so in Kritiken gar nicht so, das hat niemand geschrieben. Ich finde das aber total skurril. Die Intellektuellen damals, das waren ja, also die Schriftsteller, die waren ja Stars teilweise.
Ja,
das war
total.
Ja nicht nur Thomas Mann.
Ja.
Also hatten die Kohle.
Ja, ohne Ende.
Und die
teilweise.
Sind, und
Stefan
die,
Zweig, mega Stefan reich.
Stefan Zweig, mega reich.
Ja.
Und die sind dann untergekommen in Luxushotels in Südfrankreich. Und haben dann auch jeden Abend ihren Champagner getrunken und ihren Wein getrunken. Und wenn sich so vorstellt, die Nazis rücken davor, es ist Krieg, es gibt in Deutschland kaum noch was zu essen. Und denen ging es doch richtig gut.
Ja, das ist, da entsteht natürlich so eine ganz eigene Atmosphäre. Das hatte ich auch festgestellt bei dem Buch Ascona.
Ascona, ja. Ja.
Genau das Gleiche.
Ja.
Eine Enklave, wo wirklich merkwürdige Dinge passieren, leben immer noch auf hohem Niveau.
Ja, ja.
Und drumherum die absolute Katastrophe.
Ja. Ich lese mal was aus dieser Situation vor. Es könnte ein herrlicher Sommer sein, doch die Gedanken an den Krieg in Europa lasten auf allen. Seit Wochen hat Thomas Mann keine zuverlässigen Informationen mehr, wie es um seinen Bruder und um Golo steht. Freunde mit guten Verbindungen nach Frankreich behaupten, Golo befinde sich in Marseille. Dann wieder heißt es, er sei in einem Lager oder auch in einem Versteck in L'Île-la-Vendue. Über Heinrichs Verblieb kann Thomas gar nichts in Erfahrung bringen. Und noch ist unklar, ob das State Department Heinrich und Golo die Einreise in die USA gestatten wird, falls ihn irgendwann die Flucht aus Frankreich gelingt. Also bemüht sich Thomas Mann vorsorglich, ihn Visa für Brasilien oder irgendein anderes südamerikanisches Land zu verschaffen. Nahezu täglich erreichen ihn Hilferufe, angsterfüllte Exilanten, erschütternde Briefe und Telegramme mit flehentlichen Bitten, er möge sich für sie einsetzen, es gehe um Leben und Tod. Welche Last sie damit auf seine Schultern laden, scheinen die Briefschreiber nicht zu bedenken. Hinzu kommen die grauenhaften Gerüchte. Vor 2 Wochen hieß es, Feuchtwanger sei den Nazis in die Hände gefallen und in Paris enthauptet worden. 4 Tage später traf ein Brief Feuchtwangers bei dessen alter Freundin Eva Herrmann in Los Angeles ein, in dem er vom Selbstmord Walter Hasenklebers berichtet und von einer 5-tägigen Zugfahrt in Viehwaggons. Doch der Brief ist kein sicherer Beweis, dass Feuchtwanger noch lebt. Die Post ist langsam, sie braucht manchmal Wochen von Europa über den Atlantik. Möglicherweise ist Feuchtwanger verhaftet und ermordet worden, nachdem er den Brief abgeschickt hatte. Also diese Unsicherheit, dieses was passiert morgen, wann werde ich gefasst, wann kommen die, nehmen mich fest, das schwebt die ganze Zeit darüber. Du bewunderst den Mut der Leute, sich denen entgegenzustellen
ja.
und diesen Mut aufzubringen.
Ja, ich meine, von nach Marseille musst du ja auch erstmal kommen, ne?
nach Marseille musst du auch erstmal kommen. Und die sind halt teilweise natürlich durch ganz Frankreich dahin gereist.
Ja.
Und das war ja besetzt.
Du musstest ja immer Angst haben, dass sich irgendeiner verrät.
Ja.
Also die Welt war ja voller Verräter.
Ja.
Und dann so als prominenter Schriftsteller, naja gut, Fernsehen und so weiter, das gab es natürlich alles noch nicht. Im Zweifel wissen nur ganz wenige Leute, wie du aussiehst. Aber irgendeiner wird ja wohl irgendwie immer dabei sein.
Genau.
Und das dann versuch mal, ich weiß nicht, wie viele 1000 Kilometer sind das bis Marseille?
1700 so ab Hamburg etwa, würde ich sagen, sind es schon etwa.
Ja,
so.
Ist schon,
also grob geschätzt jetzt.
Ja,
so, ne?
Ja.
Ja, aber genau das, was du sagst, spielt auch eine Rolle. Marc Chagall wird irgendwann auch festgenommen.
Ja.
Sitzt in der Polizeiwache und der Vivian Fry geht rein und sagt, wisst ihr eigentlich, wen ihr da festgenommen habt? Und so, nein, der steht hier auf der Liste, den sollen wir festnehmen. Ich meine, das ist einer der größten Künstler, Maler dieses Jahrhunderts. Wenn das publik wird, was sie hier mit dem machen, dann möchte ich nicht in ihre Haut stecken. Und dann schafft er es tatsächlich, den wieder freizukriegen.
Krass. So.
Das ganze Buch besteht aus kurzen Kapiteln, kurzen Sequenzen, wie es diesen ganzen einzelnen Menschen geht.
Ja.
Die kehren auch immer wieder. Wie der Feuchtwanger in ein Internierungslager kommt und da leidet, das ist einfach furchtbar. Und trotzdem hat das Buch, das lässt sich gut lesen, ne? Das ist jetzt nicht alles nur schwer. Es gibt auch fast skurrile Momente. Der Franz Werfel zum Beispiel mit seiner Frau,
ja,
die reisen mit 12 Koffern. Und also die flüchten quasi, aber sie müssen das ja alles mitnehmen.
Oh Mann.
Und sie haben in einem dieser Koffer sind halt originale Noten von Mahler und von Bruckner.
Oh ja.
Und
ja,
wenn man so sieht, was der Krieg gemacht hat und wie es den Menschen ging und worum es diesen Intellektuellen geht, nämlich alles dafür zu tun, die originalen Noten von Mahler zu retten. Das sind so andere Prioritäten.
Ja.
Und da verlieren die diese 12 Koffer auf der Fahrt, auf der Flucht. Die Frau von dem Franz Werfel war wohl eine sehr vehemente Diva. Und die scheißt die Leute da im Hotel zusammen, dass sie bitte diese Koffer wiederfinden müssen. Weil da sind ihre ganzen Hüter, da ist alles drin.
Ja.
Und dann schaffen die es sogar, diese Koffer wiederzufinden. Und dann tauchen diese Koffer wieder auf. Weil die flüchten ja mit dem Zug. Und da ist das ganze Abteil voll mit diesen Koffern und dem ganzen Zeug und so. Weil die natürlich auch in diesem Luxus leben und sich davon gar nicht trennen mögen eigentlich.
Ja, wahrscheinlich auch gar nicht so richtig begreifen, was heißt es eigentlich, auf der Flucht zu sein. Ne?
Ja, genau.
Ich meine, wie kannst du denn auf die Idee kommen, da 12 Koffer?
Ja, ja. Und der Vivian Fry, der lebt halt jetzt in Marseille und hat sich als Büro in ein Hotel eingemietet.
Ja.
Und ich will mal kurz beschreiben, wie diese Situation ist, weil das ist, finde ich, total sensationell. Also du musst dir auch vorstellen, der hat vor allem Papiere natürlich besorgt.
Ja.
Der größte Feind all dieser Menschen war die Bürokratie.
Ja, klar.
Waren die ganzen Papiere.
Du musstest
Ausreise, Visa, Einreise, all das. Und darum geht es natürlich permanent für die alle. Und dann haben die alles zusammen und dann fehlt ihnen aber ein einziges Papier. Und dann scheitert die Flucht. Und solche Sachen, und du fieberst mit, das ist unfassbar spannend.
Ich kriege ja schon die Krise, wenn ich beim Amt bin.
Ja.
Und dann stellen sie dann fest, so, ja, wo ist denn hier der TÜV-Nachweis?
Ja, oh.
Und dann, und ja, nee, ich, können wir dann leider nicht machen. Und ja, dann raste ich ja innerlich schon aus.
Ja.
Aber wenn es erstmal um Leben und Tod ging, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf wäre.
Nee.
Wenn ich jetzt nicht auf das Schiff da kann.
Und das ist das, ne, was man sich immer klar macht. Es geht hier um Leben und Tod. Oder es geht um, ich komme ins Internierungslager oder nicht.
Ja, genau.
Es gibt auch genaue Bestimmungen, was sie mitnehmen dürfen. Eine eigene Decke zum Beispiel, eine bestimmte Art von Ration. Und dann leben die da. Und die wissen ja überhaupt nicht, was sie erwartet. Wenn der Waffenstillstand in Frankreich aufgehoben worden wäre und es wieder zum Krieg, dann marschieren die Nazis da durch. Dann wäre es dir noch schlechter angegangen. Also der Vivian Fry ist jetzt da in Marseille. Und ich muss einmal kurz, wie er da lebt und arbeitet, weil das ist echt spannend. Vernon Fry ist ins Hotel Splendid umgezogen, Zimmer 307. Es ist nicht sehr groß, bietet aber eine fabelhafte Aussicht auf die Basilika Notre-Dame de la Garde, das Wahrzeichen Marseilles. Die strahlenweiße Kirche thront auf einem Hügel über der Stadt, der Turm gekrönt von einer goldenen Madonnenstatue, doch Zeit, die Aussicht zu genießen, hat Fry nicht. Schon einen Tag, nachdem er seine Briefe an die Flüchtlinge abgeschickt hat, stehen erste Besucher auf dem Gang zu seinem Zimmer, um zu ihm vorgelassen zu werden. Sein Name und seine Absicht, bei der Ausreise aus Frankreich mit Geld und Papieren zu helfen, sprechen sich mit unfassbarer Geschwindigkeit herum. In seinem Zimmer gibt es nur nur einen kleinen Schreibtisch. Er bittet die Wartenden einzeln zu sich herein, lässt sie an dem Schreibtisch Platz nehmen und setzt sich selbst auf die Bettkante. In kurzen Gesprächen versucht er sich darüber klar zu werden, ob die Besucher zu den Personen gehören, für die sich das ERC, so heißt diese Organisation, zuständig fühlt. Die meisten, die zu ihm kommen, sind mit ihren Nerven und ihren Kräften am Ende. Sie haben Monate im Internierungslager zugebracht, verstecken sich unter entsetzlichen Bedingungen in irgendeinem Schlupfwinkel, besitzen nur noch das, was sie am Leib tragen und wissen nicht, wovon sie leben. Wenn jemand in Freys Zimmertür klopft, schrecken sie zusammen, weil sie glauben, im nächsten Augenblick verhaftet und der Gestapo ausgeliefert zu werden. Viele sind überzeugt, dass die deutschen Truppen spätestens in den kommenden Wochen oder auch schon morgen in die unbesetzte Zone einmarschieren werden, um sämtliche Nazi-Gegner einzusammeln und in KZs abzutransportieren. Alle behaupten, Künstler, Journalisten und Schriftsteller zu sein. Doch Frey kennt kaum einen ihrer Namen und die wenigsten stehen auf seiner Liste. Er ahnt, wie leicht er einem Spitzel aufsetzen kann, der sich als Exzellent ausgibt und verrät vorerst so wenig wie möglich über seine Absichten. Vor allem aber begreift er, wie willkürlich die Auswahl der Personen ist, denen das ERC zur Flucht verhelfen will. Letztlich hat jeder dieser abgehetzten Menschen, die ihm gegenüber sitzen, das gleiche Recht, gerettet zu werden. Und das ist halt genau die Situation. Und er legt dann auch eine gewisse Härte irgendwann an den Tag, weil er einfach Entscheidungen treffen muss.
Klar.
Irgendwann passiert es dann halt, dass diese Route von Marseille, also vom Hafen, die ist zu. Und es gibt nur noch wenig Möglichkeiten, nach Amerika zu kommen. Das ist das Ziel von allen. Alle wollen nach Amerika. Viele wollen es aber auch wirklich nur kurz, weil sie eigentlich ihr Land lieben, Frankreich lieben, da leben wollen. Ich meine, das ist eine wunderschöne Gegend. Das wissen alle da am Mittelmeer. Also bleibt ihnen nur die Route quasi über die Pyrenäen nach Spanien. Auch da brauchen sie die entsprechenden Einreisepapiere. Und da merkst du auch, wie willkürlich die so vergeben werden.
Ja.
Also der Fry, der fälscht dann natürlich auch Unterlagen. Der gerät natürlich auch unter größte Beobachtung. Und sie flüchten dann nach Spanien und wollen halt alle nach Porto oder Lissabon, um von dort nach Amerika zu kommen. Und diese Strecke ist natürlich eine Tortur. Also sie versuchen dann mit der Bahn sich erstmal nach Bordeaux vorzukämpfen. Bordeaux spielt da auch eine große Rolle. Bordeaux ist aber auch gefährlich, weil Bordeaux, und wenn man hier auf die Karte guckt,
ja,
sieht man, Bordeaux gehört bereits den Nazis.
Ja.
Also das haben die ja komplett eingenommen. Und sobald sie diese unbesetzte Zone verlassen,
wird es noch mal gefährlicher.
Wird es noch gefährlicher für sie. Und sie versuchen also über die Pyrenäen zu flüchten und irgendwie nach Portugal zu kommen. Ich habe das so begeistert einem Freund erzählt, der so ein wahnsinniger Geschichtsprofi ist. Und der kannte die Geschichte zum Beispiel von Walter Benjamin.
Ich weiß ja, nicht, der ist doch auch über die Pyrenäen geflohen. Wurde der nicht da festgenommen?
Ja. Die haben es irgendwie geschafft, da hinzukommen, in diese Pyrenäen.
Ja.
Es gibt keine Ausnahmen. Alle Proteste fruchten nichts. Da es inzwischen Abend geworden ist und an diesem Tag kein Zug mehr durch den Tunnel nach Cerbré fährt, werden alle 7 unter Bewachung zu einem einfachen Hotel geführt und dort für die Nacht einquartiert. Also das ist die Truppe von dem Walter Benjamin. Die Lage der Verhafteten ist katastrophal. Also die sind verhaftet worden. Ne? Walter Benjamin und die sind alle dort festgenommen worden. Auch völlig willkürlich, weil ihnen irgendwas fehlt. Sie versuchen, das amerikanische Konsulat in Barcelona anzurufen, um Hilfe zu organisieren. Aber so spät am Abend können sie dort niemanden mehr erreichen. Die letzte Hoffnung ist, nicht an die Deutschen, sondern an die Franzosen übergeben zu werden. Doch selbst dann müssen sie damit rechnen, in einem Internierungslager zu landen. Benjamin kennt die Zustände in den Lagern. Er hat die 2 Monate, die er vor seinem Jahr in Vernouche zubrachte, nur mit viel Glück überstanden. Nachdem Carina Birmann ihre zugewiesene Zimmer bezogen hat, hört sie ein lautes Klappern aus einem der Nachbarräume. Als sie nachschaut, findet sie einen verzweifelten, körperlich restlos erschöpften Benjamin vor. Er liegt halbnackt auf seinem Bett und starrt wieder und wieder auf eine aufgeklappte goldene Taschenuhr. Er werde, erklärt er, der Rechtsanwältin sich unter keinen Umständen zur Grenze transportieren lassen. Mehr noch, er sei nicht bereit, das Hotel zu verlassen. Carina Birmann entgegnet, dazu werde es wohl keine Alternative geben. Benjamin schüttelt den Kopf. Doch, sagt er, für ihn gäbe es eine Alternative. Er habe Tabletten mit einem zuverlässig wirkenden Gift bei sich. Also er nimmt sich das Leben, so geht die Geschichte weiter. Und er ist eben einer von vielen Menschen, die es nicht geschafft haben,
ja,
darüber zu kommen. Und alle versuchen auch immer Schriften, letzte Geschichten irgendwie zu retten, mitzunehmen. Versprechen sich gegenseitig, Sachen zu retten. Also bis zuletzt sind das eben Vollblutkünstler,
ja,
und versuchen ihr Wissen und das, was sie gesammelt haben, darüber zu bringen. Also ich finde das so bewundernswert, wie der Uwe Wittstock diese ganzen Geschichten zusammengetragen hat.
Ja.
Unfassbar.
Ja.
Er sagt aus alten Tagebüchern, aus alten Schriften, der muss ewig dafür recherchiert haben. Es gibt übrigens auch Fotos in diesem Buch. Auch von dem Valiant Fry gibt es ein Foto. Hier das letzte Foto von Walter Benjamin. Kurz bevor er sich dann das Leben genommen haben. Und was ich auch ganz toll finde, weil das endet dann irgendwann im Oktober 1941. Fängt irgendwann im Frühsommer 40 an. Und die ganze Handlung geht bis 1941. Und du fragst dich natürlich, ich erzähle jetzt wirklich nicht, wie es endet.
Ja.
Es ist kein Roman, insofern wäre es jetzt auch nicht schlimm, aber ich will auch noch so ein bisschen Kick erhalten.
Ja.
Und es gibt am Ende ein Kapitel, und das finde ich so super, was danach geschah.
Ja.
Und da stehen halt alle Leute, die in diesem Buch eine große Rolle spielen, ihr Geburtsdatum, wann sie gestorben sind, wie das für sie hinterher weiterging. Wenn sie nach Amerika gegangen sind, wie sie da gelebt haben, oder wie sie geflüchtet sind, Hannah Arendt zum Beispiel, wie sie lange in New York gelebt hat, mit wem sie da verheiratet war. Also es ist die komplette Geschichte dieser ganzen Literaten aus dieser Zeit erzählt. Das ist so ein Buch, was man vielleicht nicht in die Hand nehmen würde. Also wenn man so ist wie wir, na, du liest ja sowas auch gerne mal.
Ja.
Aber das ist ja eher untypisch, dass wir hier so ein Buch vorstellen. Ich kann aber nur sagen, lest dieses Buch. Es ist absolut großartig. Und es ist auch nicht so, dass sich das die ganze Zeit runterzieht. Überhaupt nicht. Es gibt auch diese skurrilen kleinen Geschichten da drin. Es gibt Liebesgeschichten da drin. Man erfährt sehr viel über die Autoren, was die geschrieben haben, was so Erweckungsmomente waren. Der Franz Werfel, der landet zum Beispiel in Lourdes, in dieser heiligen, über so einer heiligen Madonna.
Ja.
Und beschließt, einen Text zu schreiben, den er bis zu seinem Lebensende schreibt. Und das ist das Allerwichtigste. Und er will halt auch, dass dieser Text gerettet wird, weil es sein Vermächtnis ist und sein Werk. Und immer haben die Leute die Angst vor Augen. Immer,
ja,
wissen sie, wir kommen in ein Internierungslager, die Nazis erwischen uns, die marschieren weiter. Und die, ja, ist auch nichts Neues, weiß ich, aber die Information, wie sie durchgekommen sind, war halt was völlig anderes damals. Du hattest einfach nicht die Möglichkeit. Also das, was Thomas Mann vorne erzählt, das aus einem seiner Tagebücher, mit diesen ganzen Briefen an ihn, ist natürlich die Realität.
Ja.
Ihn schreibt sein Sohn an und er weiß nicht, lebt er eigentlich noch oder lebt er gar nicht mehr. Er hat ja eine Meldung, dass er tot ist. Aber 4 Tage später kriegt er einen Brief von dem. Wann ist dieser Brief geschrieben? War das davor, war das danach? Lebt er vielleicht nicht mehr? Und diese permanente Unsicherheit. Niemand weiß, wie es weitergeht. Und immer diese Idee, ich schaffe das irgendwie nach Amerika oder nach Martinique, war auch so. Die war ja auch Frankreich in der Südsee.
Ach, da sind auch viele hin dann? Oder?
Da sind auch einige hin, genau. Einige auch nach Südamerika, einige sind auch in Spanien geblieben. Das war ja auch eine schwierige Zeit in Spanien.
Ja.
Und einige sind auch in Portugal geblieben, weil sie schlichtweg gar nicht wegkamen. Also unfassbar spannend.
Ja, glaube ich.
Ein ganz großartiges Buch.
Ja, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Zeigt auch mal wieder, wie spannend Sachbücher sein können.
Ja, ne? Genau. Das ist interessant und es ist spannend.
Aber was für eine schwierige Rolle auch für den Journalisten. Ne?
Der Vivian Fry, ja.
Ja, klar. Also ich meine, der entscheidet über Leben und Tod, unfreiwilligerweise.
Ja, also er hat dann auch Phasen, also er ist dann manchmal sehr zufrieden mit sich. Dann hat es geschafft, ein paar hundert Leute zu retten. Und dann passiert aber auch wochenlang gar nichts. Dann gelingt es ihm einfach nicht. Da haben sich Bestimmungen geändert. Da muss er andere Papiere besorgen, mit anderen Leuten reden. Auch der steht ja unter Beobachtung. Das spricht sich ja rum. Also nicht nur unter den Exilanten, sondern eben auch unter der Polizei. Und die machen ihm das Leben natürlich auch schwer.
Aber wenn da so Künstler auch so dabei waren, ne, die weg wollten, haben die sich dann auch zufälligerweise so als Passfälscher engagiert oder haben die...
Davon ist da keine Rede.
Okay, nein. Ja, hätte ja sein können.
Ja, ja, hätte total sein können.
Ja.
Also Max Ernst spielt auch eine große Rolle.
Ja.
Der war da auch zu dieser Zeit. Und die haben dann in diesen Wirren des Krieges auch teilweise ausgestellt. Also Max Ernst hat zum Beispiel so einen Kirchentrakt gemietet und seine Bilder da ausgestellt. Und alle kamen und sagen, wie wunderbar das sind, wie wunderbar diese Bilder sind. Und wenn du dann so siehst, da draußen tobt die Hölle und sie verlieren sich dann trotzdem in dieser Kunst, in diesen Bildern. Das ist einfach unfassbar aufregend, aufwühlend zu lesen.
Ja, glaube ich. glaube ich. Das hatte mir schon bei Ascona so gut gefallen. Ja,
also das, da muss ich auch so oft dran denken, weil ich das auch alles nicht wusste, dass Ascona, also für die, die es nicht gehört haben, Ort in der Schweiz,
genau,
wo viele hingeflüchtet sind.
Ja.
Und
im Prinzip, jede einzelne Geschichte, die da erzählt wird, wäre eigentlich schon an sich wieder ein Roman.
Ja, genau. Und das ist hier auch so.
Ja.
Also wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht die ganzen Tagebücher von Thomas Mann gelesen, das sind ja teilweise Zitate aus diesem oder umerzählt, was er eben damals festgehalten hat, was da geschrieben wurde. Die haben ja zu der Zeit alle Tagebuch geführt. Du musst da nur rankommen, du musst wissen, wo die sind, wie baue ich das alles zusammen, wie bringe ich das in eine zeitliche Reihenfolge.
Ja.
Also das ist ich habe so eine Achtung davor, daraus eine Geschichte zu machen, die so spannend zu lesen ist wie die. Du kannst nicht aufhören. Und das, obwohl das ja immer zwischen den Personen springt.
Ja.
Also da musst du wieder denken, ah, warte mal, ach Gott, der ist ja gerade im Internierungslager und der sitzt bei der Polizei fest und so, oder der ist auf der Flucht. Uwe Wittstock, Marseille 1940, die große Flucht der Literatur, erschien im Ziabek Verlag.
Sensationell.
Ja.
Super. Ja, mir ging es ja ganz ähnlich wie dir. Ich konnte ja auch nicht aufhören zu lesen. Ja. Habe ich ja vorhin schon gesagt, Matthias in Solja, Brennende Himmel aus dem Karl Rauferlach, von dem ich vorher noch nie was gehört habe.
Steht noch herzlich gut. Ich sollte noch eine Komplimentkarte machen.
Und ich hatte ja schon gesagt, wenn man mir vorher so ein bisschen detaillierter erzählt hätte, worum es da so geht, ich hätte wahrscheinlich gesagt, oh, das ist mir echt so düster. Das lese ich auf gar keinen Fall. Das Buch fängt schon wirklich echt, schon richtig dramatisch an. Ne?
Ja.
Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das ist wirklich eins der härtesten Bücher, die ich je gelesen habe in letzter Zeit.
Oh.
Man kann, glaube ich, schon sagen, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Und es ist auch Sommer in diesem Buch.
Das und, einzig Schöne.
Und dann hört es auch schon auf. Diese Coming-of-Age-Geschichten ist ja immer ne, Sommer. Die sind auch mehr oder weniger im Teenager-Alter.
Ja, verlieben sich.
Verlieben sich, erste Liebe. Und dann raffen sie langsam, wo sie mit sich und ihrem Leben so hin
wollen. Ja, genau.
Und hier, das ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte, aber auf ultraharte Weise.
Aha.
Also es ist eine unfassbar schmerzhafte Coming-of-Age-Geschichte. Ich konnte aber trotzdem nicht aufhören. Spielt in Italien, weil der Autor ist Italiener.
Ach, guck mal. Ja. Neulich hast du noch gesagt, wir brauchen italienische Autoren.
Wo sind sie, die italienischen
Autoren? Alle?
Wenn man sie mal braucht, wenn sie da mal Gastland sind, ne? Und dann ist da nichts.
Ja.
Aber wir hatten ja eine Italienerin. In dem Fall.
Ja.
Mit dem Granatapfel da, mit dem, das gönne ich dir.
Genau, das gönne ich dir.
Das hast du verdient.
Mit dem Mann, der vom Baum fällt.
Ja, genau, von der Leiter. Ja. Da, genau. Also, spielt in Italien, zum Teil in einer Stadt, die Paloma heißt, gibt es aber gar nicht. Also bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher, dass es die Stadt Paloma in Italien nicht gibt.
Palermo.
Oder hast du schon mal von einer Stadt Paloma gehört, die in Italien ist?
Nee, aber es ist ja genau so, es klingt genauso wie eine Stadt, die es da geben könnte. Also das ist ein Name, der so dicht an vielen Städten in Italien ist.
Ja, aber hier heißt es, da leben Millionen, das ist eine Großstadt und so. Ich hoffe mal nicht, dass
jetzt
kommen die wütenden Briefe, bist du bescheuert? Das liegt auch da und da. Und es geht um den Ferienort Comporotondo.
Aha, kenne ich auch nicht.
Ich habe ja gesagt, dass schon allein der Anfang ist schon ziemlich hart, weil wir lernen ganz am Anfang, lernen wir Riccardo Giordano kennen.
Ja.
Riccardo Giordano ist 36 Jahre alt, steht am Strand, in Tränen aufgelöst und hält sich eine Pistole an den Kopf und bereitet sich aufs Sterben vor. Und es ist Winter 2019.
Und er ist jung.
36, ist ja kein Alter, sage ich mal so. Und dann Rückblende auf das Jahr 2000, 19 Jahre vorher. Und wir hatten uns ja neulich schon darüber unterhalten, muss das denn sein?
Ja.
Kann man auch chronologisch
erzählen. Aber da hast du ein flammendes Plädoyer dafür gehalten. Eigentlich.
Ja. Und ich kann dir nur eins sagen und auch denen, die uns jetzt zuhören, das funktioniert astrein. Das muss auch so geschrieben sein, weil anders geht's nicht.
Ja.
Denn es ist so, wir haben ja jetzt gerade eben kurz in so einer Einführungssequenz, das ist wie in diesen ganzen Spielfilmen, die ja heute gedreht werden. Ne? Du steigst so ein.
Diese ganzen Filme, die immer gedreht werden.
Ja, genau. Also ich glaube, also 80% aller Filme fangen so an. Eine dramatische Szene und dann 8 Wochen vorher, 36 Stunden vorher.
Ja.
Hier also jetzt 19 Jahre vorher.
Jeder Netflix-Film fängt so an.
Ja.
Weil Netflix immer das gleiche Muster hat. Aber immer, gut, da können wir jetzt stundenlang drüber diskutieren.
Immer Drohne, Langsame ja, richtig. Kamera.
Ja, ja. Und dann ein kurzer Erzähler.
Er also am Strand 2019, dann Rückblende ins Jahr 2000. Wir lernen Theresa Vasta kennen.
Ja.
Theresa sitzt mit ihren Eltern Marco und Maria im Fiat Panda auf dem Weg in die Ferien, und zwar in dieses Comporo, ich muss nachgucken.
Ja.
Comporo Tondo. Ah, nee, das ist ganz einfach. Comporo Tondo.
Comporo Tondo.
Er hat auch einen guten Rhythmus, das Wort. Comporo Tondo.
Ja.
Da fahren sie jetzt also hin. Und ihre Mutter ist offenbar, oder das merkt man da schon, ist eine sehr strenge Frau, eine strenge Katholikin, fast schon fanatisch. Weil die hört immer, die muss im Auto immer Radio Maria hören, zu Hause auch. Gibt es wirklich den Sender? So heißt doch eine Platte von Miles Müller Westernhagen. Als wir mal durch Italien gefahren sind, Radio Maria, gibt es.
Radio Maria?
Ja, ja, gibt es wirklich. Ich könnte jetzt über italienische Radiosender erzählen, auch noch ohne Ende, aber das ist jetzt nicht unser Thema.
Und, aber ich muss sagen, ich kenne mich mit dem Oeuvre von Miles Müller Westernhagen nicht so gut aus.
Ja, Radio Maria, so hat er mal eine Platte genannt. Sie, also die Theresa, die Tochter, die ist 16 Jahre alt. Die hört natürlich ganz andere Musik als jetzt bei Radio Maria.
Ja.
Also die ist so Fan von Avril Lavigne, Britney Spears und Cher. Und ihre Mutter bezeichnet das Cher. Als Cher.
Das ist doch auch alt.
Ja, bezeichnet das
war
aber...
damals schon alt.
Ja, aber die hatte da einen großen Hit.
Ja, ja. Auch furchtbar.
Do You Believe?
Ja, ja.
Ja, ja.
Furchtbar.
Ja.
Fürchterlich.
Und
wirklich.
Ihre Mutter bezeichnet das als Schlampenzeug. Theresa, wie gesagt, ist 16 Jahre alt. Ist ein bisschen übergewichtig, also im Buch steht, ihre Schenkel reiben immer so aneinander beim Laufen. Also kommt nicht von mir, steht da so drin.
Ja, ja.
Hat größere Brüste als ihre Mitschülerinnen und hat deshalb das Problem, dass die Jungs sie in der Schule immer Milchkuh nennen. Mhm. Und die hat deswegen auch nicht so das allerbeste Selbstvertrauen. Was auch daran liegt, dass ihre Mutter ihr auch immer wieder einredet, du bist irgendwie auch nicht normal. So, ne? Also das macht für sie das Leben natürlich nur noch umso schwieriger. Mhm. Die lernen wir da also kurz kennen in der Autofahrt Richtung Comporo Tondo im Jahr 2000. Jetzt!
19 Jahre bevor der Mann genau. am Strand mit der Pistole steht.
Richtig. Das Buch springt jetzt immer hin und her. 2000, 2019. Ich springe jetzt auch wieder. 2019, 19 ja. Jahre später. Da lernen wir Nicolo Giordano kennen. Anfangs haben wir Riccardo Giordano kennengelernt, 36 Jahre alt.
Ja.
2019. Jetzt lernen wir im Jahre 2019 Nicolo kennen. Selber Nachname, aber viel jünger. Der Sohn.
Der Sohn.
Anfangssequenz Nicolo Giordano.
Man weiß aber nicht, ob das das Kind von den beiden ist. Man ahnt es nur.
Ja, das weiß man nachher. Also das kann man ja. jetzt ruhig vorwecken. Also,
ja, ja.
Ne, das,
also
sein,
das ist ja mein
also
erster
Theresa,
Gedanke, wenn man das
genau,
jetzt
Theresa und Riccardo, das sind seine Eltern.
Ja, okay.
Anfangssequenz Nicolo Giordano. Er liegt nackt im Bett. Und ihm wird gerade einer geblasen.
Mhm.
Und danach mäkelt er an dieser Frau rum, die da mit ihm im Bett liegt. Sie würde zu viel ihre Zähne benutzen. Nicolo Giordano nimmt gerne Drogen, ist koksabhängig, neigt zu Gewalt, ist aufbrausend, hat Wutanfälle und versteht sich auch nicht so richtig sonderlich gut mit seiner Mutter. Und hat auch gewalttätige Freunde. So, und jetzt geht's auch schon los.
Ja.
Ich lese hier mal eine Szene mal vor, die mich echt schockiert hat, obwohl ich ja eigentlich, was das angeht, so ein bisschen abgehärtet bin.
Ja, das bist du.
Und deshalb sage ich auch,
das hat ja auch was zu sagen, wenn du hier verkaufst, das Härteste, was du seit langem gelesen hast.
Ja, da zieht er also mit seinen Freunden los. Sie waren eine Art bewaffnete Wache des Göttlichen. So fühlen die sich.
Aha.
Vor Monaten hatten sie einen Schwarzen erwischt, der am Handy herumlachte. Ein niegelneues iPhone. Auf den Kopf eine Kappe mit der Aufschrift I'm the Boss. Um den Hals dicke Goldketten, die bei jedem Meter klimperten. Der Typ spazierte herum und quasselte in seiner beschissenen afrikanischen Sprache am Telefon. Und sie hatten beschlossen, ihn sich vorzuknöpfen. Sie hatten ihre Sturmhauben runtergelassen, hatten die Eisenrohre aus Lukas Mercedes gepackt und waren ihrer Beute bis in ein verlassenes Gässchen gefolgt, wo sie ihn massakriert hatten. Erst hatten sie ihn mit den Stangen die Beine gebrochen, die wie Grissini durchgeknackt waren, dann die Rippen mit Tritten. Und als dieses verfickte afrikanische Arschloch halb tot war, Blut überall, hatten sie ihm alle drei gleichzeitig ins Gesicht gepisst und ihn bewusstlos in der leeren Gasse liegen gelassen. Nach erteilter Lektion waren sie mit stramm stehenden Schwänzen zu den Nutten gegangen. Also das, oh, finde, wow, ich, ist schon ultra krass.
Also hören Sie der rechten Szene an, oder?
Ja, kann man so sagen. Also sie lassen ihre Wut und ihren Frust und ihre Kraft gerne gegen Ausländer aus. Mhm. Da gibt es noch eine andere Szene, so gleicher Tonfall. Und so schreibt also dieser Mattia Insolja. Ne? Das ist also wirklich echt harter Stoff. Mhm. Dieser Nicolo ist gut durchtrainiert, achtet auf seinen Körper, hat ein Sixpack, durchtrainierte Brust, Muskeln, Arme, hat insgesamt ein problematisches Verhältnis zu Frauen und auch zu seiner Mutter. Also er hasst seine Mutter, mhm, weil seine Mutter, die muss natürlich zusehen, dass sie ihn irgendwie erzieht. Die merkt selber, dass sie irgendwie nicht so richtig an ihn rankommt. Und die will mit ihm dann auch an einer Stelle, das wollte ich jetzt eigentlich vorlesen, das ist aber sehr lang, mit ihm über sein problematisches Verhältnis zu Frauen reden. Das passt ihm überhaupt nicht und er lässt das auch an seiner Mutter aus. Und die soll sich mal gefälligst um ihr eigenes Scheißleben kümmern und so weiter. Ja. Also das ist der Tonfall zwischen ihm und seiner Mutter. Aber, und das ist dann auch relativ am Anfang dieses Buches, im Jahr 2019, sein Leben wird sich ändern, denn sein Vater will mit ihm zu Mittag essen. Also der Vater ist ja der mhm, ganz am Anfang am Stand
mit der Pistole steht.
Mhm. Am Kopf. Aber auch der Vater,
der
will sich mit ihm zum Mittag treffen und mit ihm essen gehen. Und du merkst schon, da ist irgendwas. Ne? Also der will da irgendwas klären oder so. Und es ist so, dass auch der Vater, er hat auch so gut wie gar kein Verhältnis zu seinem Vater. Mhm. Der taucht immer mal wieder auf, kümmert sich so ein bisschen da oder macht irgendwas mit ihm, mit seinem Sohn. Aber ist eigentlich auch gar nicht mehr da, so richtig wirklich. Er spricht von seinem Vater auch immer nur von Derda. Derda hat sich gemeldet, hat mich zum Essen eingeladen.
Ja.
Seine Mutter eigentlich genauso. Aber der Nicolo weiß, seine Mutter und sein Vater, ja klar, die waren mal zusammen. Er weiß aber nicht, was da eigentlich passiert war.
Warum die nicht mehr zusammen sind.
Genau. Also seine Mutter hat ihm das nie erzählt. Er weiß nur, irgendwas ist da mal früher passiert. Mhm. Und jetzt ahnt man ja schon, genau das wird uns das Buch jetzt erzählen. Durch dieses Herumgespringe.
Ja, ja. Und dann kann man das jetzt alles erzählen?
Das kann man alles erzählen, okay, weil das sind wirklich so die ersten Seiten.
Da passiert ja schon sehr viel auf die ersten
Seiten. Genau, diese, Achtung, literarisches Wort, Montage.
Ja, sehr schön, Sven.
Die wird dir von Anfang an ja klar.
Ja.
Also wir kommen jetzt wieder ins Jahr 2000. Theresa, also mit ihren Eltern in diesem Sommercamp da, in diesem Sommerferiendorf. Auch ihre Eltern... Da ist irgendwas, weil die hatten vor einiger Zeit mal einen schweren Unfall. Da war ihre Mutter mit ihr schwanger. Erster Monat war sie. Mhm. Schwerer Unfall und ihre Mutter wurden dabei beide Beine gebrochen, weil da ist einer seitlich in das Auto reingerast. Mhm. Ihrem Vater ist nichts passiert, aber ihre Mutter umso schlimmer. Seitdem humpelt die auch und die muss, seitdem nimmt sie Tabletten, muss sie nehmen und sie trinkt auch zu viel. Also ganz furchtbar alles. Mhm. Und spätestens jetzt, ne, bei mir erzählt er, ne, also so und so ist das Buch, und so hätte ich gesagt, ja, lese ich nicht.
Nee, also
das ist mir echt zu viel.
Ich finde es auch ganz schön hart da.
Ja.
Bisher. Und vor allem, wenn du dann liest, in welchem Tonfall das geschrieben ist.
Genau. Aber ich konnte nicht anders. Und das liegt eben an dieser Montage.
Ja.
Du springst, ja, ne, du bist, okay, 2019, ein Typ am Strand, Waffe am Kopf. Du fragst dich, hä, wieso denn?
Ja.
Dann dieser Rücksprung. Dann auch da diese Herausforderung, schwieriges Zuhause, komische Mutter irgendwie. Und du fragst dich, okay, wie kommt die dann wohl klar? Dann wieder 2019, du lernst einen Sohn kennen, auch alles schwierig. Und dann, oh mein Gott. Mal gucken, wie das wohl endet so.
Ja.
Und deshalb habe ich immer weitergelesen. Und das hatte ich ja schon gesagt, die Mutter redet ihrer Tochter Theresa immer ein, bei dir ist irgendwie irgendwas ist da verkehrt. Die Mutter ist sehr dominant. Sehr autoritär. Das zeigt sich an einer wirklich skurrilen Geschichte. Das ist echt eine irre Geschichte. Da geht es um eine Popcornmaschine. Mhm. Der Vater von Theresa ist so ein ganz harmloser Typ. Das hat allerdings den Nachteil, dass der gegen die Mutter seine Frau gar nicht ankommt und genauso untergebuttert wird. Aber Theresa und ihr Vater haben eine Popcornmaschine gekauft. Mhm. Auch das endet irgendwie richtig krass. Ihre Mutter hatte sie machen lassen. Sie hatte ihnen alle Zeit gegeben, das Ding so richtig ins Herz zu schießen. Reglos und schweigend stand sie in der Wohnzimmertür, starrte sie an und rauchte für eine gute halbe Stunde eine Zigarette nach der anderen. Erst als sie fertig waren und die Popcornmaschine einsatzbereit auf dem Tischchen stand, handelte sie. Wie eine Kobra schnellte sie vor, packte breitbeinig das Ding an den Metallgriffen und schleuderte es mit einer halbrunden Bewegung der Arme auf den Boden. Ein dumpfer Schlag, klirrendes Glas und die Popcornmaschine war zersplittert. Eine zähe Stille senkte sich auf das Häuschen herab. Vater und Tochter starrten nur stumm die Scherben auf dem Boden an, als hätten sie vor sich Leichenteile eines Ermordeten. Unterdessen steckte sich ihre Mutter eine neue Zigarette an, trug ihnen auf, sauber zu machen und ging aus dem Zimmer. Tage später hatte Therese eine rote Plastikscherbe unter dem Sofa gefunden, klein und spitz. Sie hatte sie in ihren Händen hin und her gedreht, sie zwischen die Fingerkuppen gepresst und gespürt, wie die Spitzen sich in ihrer Haut bohrten. Da war sie schnell, atemlos und entschlossen ins Zimmer ihrer Eltern gerannt und hatte sie in einem Hausschuh ihrer Mutter gesteckt. Und als die eine halbe Stunde später aufschrie, war eine schöne Wärme durch ihren Bauch geströmt.
Aber man weiß ja nicht, weil sie mit sich nicht klarkommt, warum hat sie die Popcornmaschine zerstört? Also,
weil die einfach
Probleme
nicht,
hat.
Weil die einfach nicht ganz dicht ist.
Ja. Also alles Psychos im Grunde.
Ja, ganz genau. Unfassbar schlimmes Elternhaus. Und für die Theresa also wirklich die Hölle auf Erden. Mhm. Jetzt kommt's, und das kann man auch ruhig hier schon mal erzählen, in Campo Rotondo, wie gesagt, Theresa ist 16 Jahre alt, das beste Alter, um sich dann endlich auch mal zu verlieben, trifft sie auf einen Jungen im Supermarkt, der wird verdächtigt, da geklaut zu haben. Und ihr fällt dieser Junge auf, schwarze Locken, blaue Augen, durchtrainiert, offenes Hemd, und sie findet ihn sofort toll. Mhm. Im Buch wird das so beschrieben, sie fühlte, wie etwas in ihr ausgelöst wurde. Also es ist soweit.
Ja.
Theresa entdeckt die Liebe.
Ja.
Der Typ ist der Mann von ganz am Anfang mit der Waffe am Kopf. Aber 19 Jahre vorher.
Der Typ mit dem offenen Hemd.
Genau, das ist der Ricardo. Ricardo Giordano. Aber wir sind ja 19 Jahre vorher. Den lernt sie da jetzt also in diesem Supermarkt kennen. Sie rettet ihn vor diesem Zugriff. Also er soll ja da was, er hat ja da irgendwas gestohlen, wird da verdächtigt. Er erzählt ihr die Geschichte, ja, meinen Eltern, denen gehört diese Supermarktkette. Deshalb kann ich ja mir ja eh nehmen, was ich will. Und ich bin sowieso so jemand, der sich nimmt, was er will. Fertig aus. Aha. Ich mache hier, was ich will. Ich handle hier ganz nach meinen Gefühlen und mach das, wonach mir der Sinn steht. Und das findet sie alles total anziehend. Ne? Also Aha. Es ist so. Na, hat ja sowas Rebellisches, dann sieht er auch noch
so... Ein bisschen Bad Boy, wie man ja heute sagt.
Ja, genau, ja, so ein Bad Boy-Image, sieht blendend aus, könnte auch ein Schauspieler sein.
Aber es ist ein Gangster eigentlich.
Ja, genau, sie findet ihn total toll. Sie lernt ihn also kennen, trifft ihn auch wieder und sie brezelt sich da total auf. Sie hat sich ein Bikini gekauft vorher schon. Also bevor sie in Urlaub gefahren sind, hat sie sich schon so auch bestimmte Klamotten geholt. Also...
Ja, kann ja sein, das.
Genau, denn sie hat festgestellt, und das ist jetzt leider etwas versaut, aber es ist der Tonfall in diesem Buch.
Ja.
Sie hat festgestellt, sie ist fickbar. Und das kam in der Schule raus. Sie bekommt mit, dass ein Junge eine Liste geführt hat mit Mädchen, die fickbar sind. Und da steht sie an dritter oder vierter Stelle. Mhm. Und wie soll man jetzt so eine Liste finden? Also... mein Gott, das sind Teenager. Ja. Die Jungs denken, scannen ja die ganzen Mädels ab, mit wem könnte man sich was vorstellen.
Ja.
Und
ja.
Man hat gespielt, willst du mit mir gehen? Ja, nein, weiß nicht. Mhm. Und anderswo, je nach Bildungsgrad, werden halt Fickbar-Listen aufgestellt.
Je nach Bildungsgrad.
Also so assi-mäßig, wie das auch immer ist, stellt sie fest, hey, vielleicht bin ich ja doch irgendwie... wie die anderen. Also, vielleicht ist an mir ja was. Hey, ich bin fickbar. Wie cool. So, ja. Also, muss man sich ungefähr vorstellen. So denkt sie, so geht sie damit um.
Ja.
Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist sie nicht so richtig wirklich empört. Sie findet das schon zwar irgendwie schon so ein bisschen derbe, aber sie denkt sich, hey, ich bin sogar auf Position 4.
Ja, weil sie natürlich plötzlich dazugehört.
Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Und vorher so völlig ohne Selbstvertrauen. Aha. Und jetzt merkt sie so, ja, okay. So, und deshalb nimmt sie schon mal so Bikini mit und so weiter, weil könnte ja sein, das. Und jetzt endlich hat sie also ihren Traummann gefunden Und die sehen sich auch wieder und auf dem Weg dahin zieht sich also heimlich Bikini an und will eben halt attraktiv sein für ihn. Mhm. Er ist auch ziemlich begeistert, findet sie auch ziemlich heiß und sagt ja also nochmal, sie fragt ihn dann, warum willst du mich eigentlich sehen? Warum wolltest du dich da mit mir verabreden? Sie will natürlich hören von ihm. Mhm. Ja, ich finde dich halt total toll und du hast so tolle Augen und keine Ahnung. Aber auch hier wieder seine Antwort, wenn ich auf etwas Lust habe, dann mache ich das, Punkt.
Na? Also genau dieses Image, ja.
Genau.
Wie findet sie das?
Ja, für sie ist das so völlig okay. Mhm. Sie werden dann auch fast intim, aber es geht nicht so bis ins Äußerste. Und sie beschließen aber, dass sie sich weiter treffen wollen. Mhm. So, und jetzt geht sie nach Hause.
Und das zu kann, ihren Eltern.
Das kann ich euch nicht ersparen, weil mich das so schockiert hat.
Oh Gott.
Und sie ist also mit ihren Gedanken...
Bei ihrem...
Also ganz woanders. Ne? Also sie geht so nach Hause. Sie fühlte sich außerhalb der Realität. Die Welt war nur ein Gedanke.
Sehr schön.
Ja, ne? Sie wollte gerade die Augen wieder öffnen, als sie einen Schlag abbekam. Heftig direkt ins Gesicht. Und alles stürzte zusammen. Theresa fiel. Sie donnerte gegen die Wand. Ihre Arme fuchtelten in der Luft wie die Flügel eines Vögelchens. Dann krachte sie auf den Boden. Sie riss die Augen auf. Ihre Mutter türmte sich über ihr auf. Wo warst du? Zischte sie. Was hast du da an? Der Bikini, der Pateo, die Flipflops. Sie hatte sie noch an. In diesem Moment, als sie merkte, dass sie sich nicht umgezogen hatte, dass sie pinkeln musste, dachte Theresa, dass sie gleich viel Schmerz fühlen würde. Okay, bleib ruhig. Jetzt schlägt sie dich. Sie tobt sich aus. Und dann ist es vorbei. Wo warst du? Wiederholte Dida, jetzt schreiend. Theresa hätte gerne etwas gesagt, versucht zu lügen, aber sie war wie versteinert. Ihre Mutter bückte sich, packte sie an den Haaren und stellte sie wieder auf die Beine, als hebe sie einen Müllsack auf. Theresa fühlte, wie ihr ganzer Kopf brannte. Sie ließ einen schwachen, spitzen Schrei los, strampelte und versuchte, sich zu befreien. Ihre Finger abzuschütteln, aber nichts da. Es wirkte, als wäre sie zusammengeschweißt. Da schüttete ihre Mutter sie durch, als wäre sie eine Piñata. Rechts und links und rechts und links. Und während sie noch stärker an ihren Haaren zog, fing sie an, sie zu ohrfeigen. 1, 2, 3 gewaltige und präzise Schläge trafen genau auf ihre Wange. Theresa wand sich, brüllte, schluchzte. Sie versuchte erneut, sich zu befreien, aber Dida war zu stark. Und während sie wie ein Fisch am Haken zappelte, gab die andere ihr noch mehr Ohrfeigen. Mit einem Mal riss die Mutter ihr den Rucksack vom Leib und warf ihn auf den Boden. Sie versetzte ihrer Tochter 2 Faustschläge auf die Oberschenkel, ohne sie loszulassen, und schweifte sie in Richtung Küche. Du Schlampe, bellte sie. Und so geht das noch ein paar Seiten weiter. Und das...
Das ist hart.
Das fand ich, also das meinte ich damit, dass das mit so das Härteste war, was ich seit langem gelesen habe.
Das verstehe ich, das finde ich auch. Also sowas habe ich auch.
Und... Ich habe danach gedacht, als ich die Szene irgendwie hinter mich gebracht hatte, kann es sein, dass das vielleicht sogar echt eine Form häuslicher Gewalt ist, die in Italien, vielleicht sogar in ganz Europa, verbreiteter ist, als wir uns das vorstellen können. Mutter verprügelt ihre Tochter.
Das mag man sich nicht vorstellen. Häusliche Gewalt ist ja ein Riesenthema.
Ja.
Es gibt ja nicht umsonst Frauenhäuser, Zufluchtsorte für misshandelte Menschen.
Ja.
Wie verbreitet das ist, das kann ich nicht sagen.
Also ich kann es auch nicht sagen. Aber
das ist natürlich...
Wir hören ja immer häusliche Gewalt. Ne? Also meistens ist es ja der Mann, der seine Frau krankenhausreif prügelt. Die Kinder manchmal dann auch mit oder häufig auch mit. Sämtliche Filme, die ich so bis jetzt so gesehen habe, ging es ja immer darum, Gewalt ging immer vom Mann aus. Aber ist Gewalt... Häusliche Gewalt, Mutter gegen Tochter, ist das vielleicht weit verbreiteter, weil das wird ja null thematisiert. Nirgendwo.
Nee, das stimmt.
Also ich kenne auch kein Drama, kein Spielfilm.
Ich glaube...
Erstmal nicht, aber...
Ja, klar, gern.
Aber vielleicht ist das ja wirklich...
Ich weiß
gerade auch in Italien, wo die Mutter ja auch so eine sehr dominante Rolle spielt.
Ja. Also das macht ja ganz viele Themen auf, das Buch. Das ist ja einmal dieses Grausame...
Ja.
Dann ist es ja auch dieser Rechtsradikalismus offensichtlich. Ich verstehe schon, dass du sagst, das ist wirklich, das zieht einen echt runter. Es ist wirklich ein hartes Buch. Aber es sind sicherlich auch Realitäten. Und mich würde mal interessieren, ob der Mattia heißt, oder?
Ja.
in Zoll, ja, vielleicht ist es auch autobiografisch.
Erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Ja. Das ist ein bisschen überraschend, tatsächlich. Seine Biografie ist dahingehend ein bisschen überraschend. Mhm. Trotzdem, also gerade auch in dem Moment, also wo du bei dieser Prügelszene dabei bist, das packt dich ja total.
Ja.
Also mich hat so eine Wut auch gepackt auf diese Frau.
Auf diese Frau, ja.
Dass ich natürlich gedacht habe, okay, wie geht's jetzt weiter? Rächt die sich, was natürlich dann irgendwo ein bisschen billig wäre. Wir sind hier ja nicht in irgendwelchen zweiklassigen...
Ja, ist das so? Ist das billig? Weiß ich gar nicht.
Rache ist ja ein starkes Motiv auf jeden Fall.
Ja, Rache ist ein starkes Motiv und Rache würde man sich ja auch in so einem Fall fast wünschen.
Ja, genau. Genau. Und deshalb, du liest immer weiter. Du liest immer weiter, weil du willst wissen, wie geht die Theresa damit um, wie kommt die da raus und so.
Aber man weiß ja dann schon, boah, das ist ja wirklich hart. Und man weiß ja, es wird auch so weitergehen. Es wird ja weiter solche Szenen geben. Und kann ich das ertragen?
Ja, genau. Du hast es dann irgendwann vergessen, weil das Buch packt dich dann wieder auf andere Art und Weise.
Ja.
Es gibt auch noch diese andere Geschichte, Vater und Sohn. Die 2019, wo der Vater, also geht er mit dem Sohn essen und eröffnet dem Sohn, er will mit ihm 5 Tage wegfahren. Und zwar will er mit ihm nach Comporotondo. Der Sohn kennt das gar nicht, aber wir als Leser wissen ja inzwischen, welche Bedeutung für seine Mutter dieses Comporotondo hat.
Mhm.
Und für den Vater natürlich auch, weil der hat seine Mutter da ja kennengelernt.
Ja.
Und der Sohn hat da null Bock drauf. Der hat schon überhaupt keinen Bock, mit seinem Vater essen zu gehen. Und wird jetzt also damit konfrontiert, der Vater will mit seinem Sohn diese Autotour machen. Das wird die ganze Reise, wird klar, soll 5 Tage dauern. Die Mutter von Nicolo ist total dagegen. Die will das auf gar keinen Fall.
Mhm.
Und allein das regt den Sohn schon wieder auf. Und der Sohn lässt sich darauf ein, weil sein Instinkt sagt ihm, er muss das tun. Und mein Instinkt hat mich noch nie getäuscht, steht in dem Buch an einer Stelle. Das ist der Grund, warum er da überhaupt mitfährt, obwohl das alles so schwierig ist. Und du fragst dich dann so, also die beiden sitzen dann da im Auto, also da ist wirklich eine Mauer zwischen den beiden. Ne? Und du fragst dich natürlich, ja irgendwie, die müssen sich doch mal irgendwann mal annähern. Wie soll das denn gehen?
Ja.
Ne? Und dann gibt es eine Szene, da sagt der Ricardo, also der Vater, er hat darüber nachgedacht, es gibt so Fehler, die wir im Leben machen, die bleiben irgendwie ein Leben lang irgendwie an uns hängen. Die sind halt irgendwie immer da. Und wir müssen mit denen umgehen, in Klammern, aus denen lernen. Und diese Erkenntnis, sagt er, die hat er irgendwie zu spät gehabt.
Aha.
Und das war der Moment, wo der Sohn ihn am liebsten zum ersten Mal umarmt hätte. Also da fängt an, dieses Verhältnis zwischen den beiden langsam aufzuweichen.
Ja.
Und wir sind jetzt also ab sofort bei einer Art Roadmovie dabei. Weil die sind ja 5 Tage unterwegs, müssen zwischendurch irgendwo übernachten.
Und so,
Er fährt auch, sein Vater ist ein total armer Schlucker. Der hatte zwar mal Jura angefangen zu studieren, hat es aber nicht zu Ende gepackt.
Ja.
Und ein großes Thema zwischen den beiden ist dieses, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dieses Lebensprinzip, ich nehme mir, was ich will. Ich schalte dann auch mal den Kopf aus und denk da gar nicht drüber nach, sondern mach einfach. Und der Vater nennt das immer, der fragt seinen Sohn immer, sag mal, wie ist denn das bei dir? Lässt du dich geschehen? Und der Sohn immer, was soll denn das? Irgendwie, was willst du denn überhaupt von mir? So, also ist gleich wieder aggro.
Mhm.
Und das ist so das Thema. Und der Vater versucht ihm so zu vermitteln, dass das ein Wert sein kann. Oder auch vielleicht sogar auch der Sinn des Lebens.
Ja.
Dass man im Moment lebt, dass man in der Lage ist, Risiken einzugehen, dass man das Leben genießt und zwar dass man das Leben packt, bei den Hörnern packt.
Ja.
Und dieses Buch ist so ein Beispiel dafür, wie unfassbar schief das gehen kann.
Oh Gott. Ich dachte jetzt gerade, es gibt so einen kleinen Lichtblick. Es gibt ein Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater, was vielleicht auch eine Erklärung für... Eine Erklärung wird es dafür nicht geben, was passiert ist. Aber dass sich irgendwas auch auflöst. Aber das scheint nicht so zu sein.
Also natürlich gibt es diesen Lichtblick, diese spannende Geschichte, Vater und Sohn, wie nähern die sich an? Das ist ja auch so ein klassisches Motiv. Zwei Menschen treffen aufeinander, der eine kann mit dem anderen nichts anfangen. Aber es geht nun mal nicht anders. Sie müssen jetzt eine gewisse Strecke des Weges zusammen gehen.
Ja.
Und natürlich nähern die sich da, irgendwas verändert sich dann da. Und das ist hier auch so. Und deshalb habe ich das total gerne gelesen, weil du willst natürlich wissen, okay, wie geht es denn jetzt mit denen weiter? Ich meine, die müssen jetzt 5 Tage in diesem Auto zusammen verbringen.
Mhm.
Die müssen 5 Tage irgendwo übernachten, bis sie dann mal irgendwann ankommen. Da muss doch irgendwas sich zwischen denen verändern.
Ja.
Und es gibt da auch wieder eine ultra harte Szene, die ich jetzt aber natürlich überhaupt nicht erwähnen werde.
Ja, okay.
Weil du bist so dabei und denkst so, das darf jetzt nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, was die beiden da machen. Und das endet wirklich im totalen Fiasko. Aber sie kommen irgendwann tatsächlich in Campo Rotondo an, sonst würde der Ricardo ja nicht am Anfang des Buches mit der Pistole am Kopf da am Strand stehen, in Tränen aufgelöst und sich aufs Sterben vorbereiten. Und bei seinem Sohn, von wegen, lässt du dich geschehen, dieses Prinzip, sich geschehen zu lassen, das ist so hart an der Schwelle. Also da weißt du nicht, geht das bei dem ähnlich schief wie bei seinem Vater oder kriegt der noch die Kurve in irgendeiner Art und Weise? Und das ist die Geschichte dieses Buches. Das hat schon Page-Turner-Qualitäten, das muss ich echt sagen.
Mhm. Naja, du hast das beschrieben. Also ja. Machst das Essen fertig, bevor es rausbringt, liest noch eine Seite.
Und obwohl es so dunkel und so düster ist, aber ich sag mal so, wer wie wir so zum Beispiel American Psycho gesehen hat, den Film. Oder vorhin habe ich ja gesagt, Shining oder David Lynch-Filme oder die Brutalität von David Cronenberg.
Gerade
gestorben leider. Oder David Cronenberg. Ja, also Leute, die so filmmäßig dieses Spektrum abgedeckt haben, die werden auf jeden Fall dieses Buch auch gut ertragen können. Mhm. Weil dieser Nicolo, der hat auch so ein bisschen was von American Psycho. Stark narzisstisch, so gewalttätig.
Patrick Bateman.
Ja, genau, Patrick Bateman-mäßig. Ja, diese Werke, die muss man kennen und gut finden, um dieses Buch auch lesen zu können.
Ja. Ja. Das ist ja ein totaler Gedankensprung, weiß ich. Aber ich bin fest davon, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich ein großer Fan der Band Element of Crime bin.
Ja.
Und ich glaube, dass man das nur gut findet, wenn man eine bestimmte Lebensweise hatte.
Ja.
Wenn man gewisse Dinge erlebt hat, in gewissen Kreisen saß und sich wiedererkennt in Songs.
Ja.
Weil es wird nicht erklärt, warum das jetzt so und so ist. Und ich glaube, das ist das, was du da meinst.
Ja, das hat so eine ganz bestimmte Atmosphäre, die man...
Genau, und du musst ein Faible dafür haben.
Richtig, genau. Und jetzt mal ganz kurz zum Autor, das fand ich ganz spannend, der wird dieses Jahr 30.
Oh, wow, also, okay, so jung noch.
Wenn er 30 wird, muss er jetzt sein Meisterwerk erscheinen.
Hat er noch mehr geschrieben oder ist es sein?
Ja, er hat sein erster Roman, der vorher erschienen ist, hieß Die Hungrigen. Das ist eine Geschichte über zwei Brüder.
Sag mir was.
Hat ein tolles Studium gehabt, Literatur und Verlagswesen. Finde ich ganz interessant.
Ah, okay. Ja. Wer weiß, wie es geht.
Ja. Und hat auch Filmkritiken geschrieben, also kennt sich auch mit den Filmgenres so ganz gut aus. Und ganz interessant, ich habe noch ein Interview mit ihm gefunden. Das fand ich ganz überraschend, denn er sagte in diesem Interview, Theresa ist so wie ich mit 16. Also er hat seine biografischen Dinge in Theresa so veröffentlicht. Er sagte auch, er hat auch viele Erfahrungen eher so verspätet gemacht. Das lag daran, dass er sich auch unwohl fühlte, auch mit seinem Körper. Er hatte starke Akne gehabt, mit 17 noch. Ist deshalb wenig rausgegangen, hat so dann die Literatur für sich entdeckt, sagt er. Und hatte auch deshalb seinen 18. Geburtstag nicht groß gefeiert, was aber jeder von seinen Freunden, das war bei allen, war das eine große Party, bei ihm nicht. Und heute ist das total anders. Heute geht er viermal die Woche, was für ein Wunder, ins Fitnessstudio. Was hier ja auch ein Riesenthema ist. Also echt eine Entdeckung, kam letztes Jahr raus, das Buch, also ist noch ziemlich neu.
Ja gut, wir jetzt keine Bücher aus diesem Jahr haben bisher.
Also ich konnte es nicht aus der Hand geben.
Ja, gut.
Das waren sie, unsere beiden Bücher schon wieder.
Das waren die beiden Bücher.
Ja.
Hat es, glaube ich, in sich. Also ich glaube, beide haben es in sich.
Ja.
Auf eine andere Art und Weise. Aber ich glaube, das sind...
intensive Leseerlebnisse.
Intensive
Ich meine...
Ja, nein, sicherlich gab es schon lustigere Ausgaben als diese.
Ja.
Aber das gehört eben auch zum Leben.
Wir können ja nicht nur über lustige Tätowierer so sprechen, sondern manchmal ist es auch ein etwas härterer Stoff und es lohnt sich absolut.
Ja, beide Bücher.
Ja.
Wir danken fürs Zuhören.
Ja.
Und viel Spaß beim Lesen. Jetzt habe ich es gemacht.